Heute reden wir über eine Erkrankung, die im Magen- und Darmbereich auftreten kann, die aber im Gegensatz zu Darmkrebs oder Magenkrebs wenig oder kaum bekannt ist. Diese Erkrankung heißt GIST, das ist natürlich eine Abkürzung, und GIST gehört auch zu den Sarkomen. Und deswegen sprechen wir heute mit Frau Dr. Falkenhorst zu dem Thema GIST. Sie arbeiten als Onkologin hier am Sarkomzentrum am Uniklinikum Essen und Sie forschen auch zum Thema GIST. Wunderbar, dass Sie heute da sind. Meine erste Frage wäre, gehen wir noch mal kurz auf den Namen ein, GIST. Wofür steht GIST überhaupt?
Genau, GIST sind gastrointestinale Stromatumoren. Mhm. Eine relativ junge Tumorart, die tatsächlich erst seit 1998 beschrieben wurde. Ach. Vorher hat man die als Leiomyosarkome oder andere Tumoren des Magen-Darm-Traktes betrachtet, bis man festgestellt hat, dass die sich ganz anders verhalten als andere Tumoren. Mhm. Also GIST steht für gastrointestinal, also der Magen-Darm-Trakt, Stroma. Das ist das Binde- oder Stützgewebe, was zwischen den Geweben liegt, die Funktionen ausüben. Mhm. Und es erklärt auch so ein bisschen, wo dieser Tumor liegt. Der wächst nämlich nicht in die Organe rein, sondern tatsächlich eher so zwischen den Organen bzw. aus dem Organ heraus in den Bereich zwischen den Magen- oder Darmschlingen und Tumor. Genau, bösartige Erkrankung im Magen-Darm-Trakt.
Und jetzt hatten wir ja schon viel über Sarkome gesprochen in anderen Filmen und immer wieder hervorgehoben, dass es so wichtig ist, dass man dann in ein Sarkomzentrum geht, in spezialisierte Zentren. Und jetzt frage ich mich natürlich, und wahrscheinlich fragen sich die Patienten das auch, ist denn ein Sarkomzentrum dann immer automatisch auch für GIST spezialisiert oder ist das nochmal was anderes?
Ich würde schon sagen, dass das nochmal was anderes ist, weil GIST doch eine sehr, sehr spezielle Erkrankung sind, weil sie genetische Veränderungen tragen, die dafür sorgen, dass man diese Tumoren nicht mit einer Chemotherapie behandelt, sondern mit einer zielgerichteten Therapie. Mhm. Und das ist einfach eine komplett andere Behandlungsstruktur und da viele andere Sarkome zum Beispiel an den Extremitäten auftreten oder in den Knochen, haben wir es hier einfach nochmal mit einem anderen Bereich des Körpers zu tun. Das heißt, Sarkomzentren verpflichten sich dazu, Patienten anhand von Leitlinien zu behandeln. Da gibt es die deutsche sogenannte S3-Leitlinie, die eben auch gastrointestinale Stromatumoren mit beinhaltet. Das heißt, jedes Sarkomzentrum wird Patienten anhand dieser Leitlinie behandeln. Aber nicht jedes Sarkomzentrum sieht gleich viele Patienten mit gastrointestinalen Stromatumoren. Sondern hier ist es wichtig, dass man an einen Ort gelangt, an dem diese Tumoren häufig gesehen werden.
Mhm. Ich habe jetzt mal so ein Bild mitgebracht. Wo findet man denn GIST jetzt? Würde das denn auftreten?
Genau, also GIST findet man tatsächlich in diesem Bereich, also im Magen-Darm-Trakt. Die Tumoren an sich, die Ursprungstumoren, treten vor allem im Magen auf. Mhm. Das ist hier, aber auch im Zwölffingerdarm und im Dünndarm. Das ist der zweithäufigste Ort und sind seltener zu finden im Rektum, also im Enddarm oder auch in der Speiseröhre im unteren Bereich. Mhm. Also da findet man die Ursprungstumoren, während man Streuherde tatsächlich vor allem in der Leber oder zwischen den Darmschlingen im Bauchfell findet.
Was ist denn der Unterschied zwischen Darmkrebs und GIST?
Der Unterschied liegt in der Ursprungszelle. Also klassischer Darmkrebs wäre ein Karzinom, also ein Tumor, der von der Schleimhaut ausgeht. Das ist dieser Bereich, den wir hier oben sehen auf dem Bild. Das heißt, Schleimhautzellen wie auch Hautzellen außen, diese Tumoren wachsen dann auch hier oben. Das heißt, diese Tumoren sind oft schnell auf der Oberfläche zu erkennen, wenn man zum Beispiel eine Spiegelung macht. Die Tumoren wachsen in den Darm hinein, können dann auch den Darm zudrücken oder bluten. Ja, das sind ja häufige Beschwerden, die ein klassisches Karzinom verursacht und wie man es auch erkennen würde, zum Beispiel im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung. Während die gastrointestinalen Stromatumoren eine Schicht tiefer entstehen. Also hier haben wir den Bereich, in dem die Muskeln liegen, also die dafür sorgen, dass der Stuhl oder auch der Mageninhalt weiter transportiert werden. Und diese Muskeln werden angetrieben durch Nervenzellen, die diese Bewegungen einleiten. Und die haben auch diese KIT-Mutation, diese typische Veränderung, die wir tatsächlich dann hinterher auch in den gastrointestinalen Stromatumoren sehen. Das heißt, der Tumor entsteht hier in dieser Schicht unter der Schleimhaut, die, wie wir hier sehen, relativ dick ist. Das heißt, dieser Tumor wächst eher nach außen. Hier ist weniger Widerstand, kann man sagen. Das heißt, er wächst nicht so schnell nach innen, sondern erst, wenn er schon relativ groß ist, wächst er auch schon mal in den Bereich und ist dann im Rahmen einer Spiegelung überhaupt zu sehen.
Also der Darm ist ja sozusagen so eine Röhre, ne? Mhm. Und sozusagen der Darmkrebs würde halt in die Röhre reinwachsen und der Gist, der wächst sozusagen außen auf der Röhre drauf, oder wie? Muss man sich das so vorstellen? Oder?
Genau. Ja, genau. Also er wächst in dieser Schicht und wächst dann eher nach außen hin. Aber es ist auch nicht so, dass wenn man jetzt mit einer Kamera in den Bauch gucken würde, diesen Tumor automatisch immer von außen sieht, sondern er drückt schon eher die Schichten auseinander. Natürlich sieht man ihn auch manchmal wirklich dann außen dort liegen, aber das ist auch ein Unterschied zu einem klassischen Karzinom, dass es nicht so sternförmig in die Umgebung wächst, sondern tatsächlich meistens die Tumoren eher kugelig sind. Mhm. Ja, das ist auch nochmal etwas, wie man das vom Anblick her unterscheiden kann.
Mhm. Und ich habe jetzt auch nochmal ein Bild mitgebracht zum Magen und da sieht man eigentlich ganz ähnliche Strukturen. Ne? Das heißt, hier wäre es dann genau das Gleiche, dass der Magenkrebs dann hier oben sozusagen, wie heißt diese Schicht hier?
Das ist die Schleimhautschicht.
Okay.
Also ich würde die Schleimhautschicht nennen. Mucosa ist der Fachbegriff. Mhm. Aber wir befinden uns jetzt halt in der Submucosa, also in dem Bereich unter der Schleimhautschicht, wo die Muskeln liegen, auch im Magen. Und auch da sind diese Nervenzellen zu finden, von denen die Gist-Tumoren wahrscheinlich ausgehen.
Und jetzt hatten wir gesagt, hatten Sie schön erklärt, dass es eben eher nach außen wächst. Macht das dann dementsprechend auch weniger Symptome als ein Magenkrebs oder Darmkrebs oder wie ist das?
Das kann man, glaube ich, im Allgemeinen so sagen. Mhm. Also auch ein klassischer Magen- oder Darmkrebs kann erst spät Beschwerden verursachen, aber bei Gist ist es tatsächlich so, wir haben im Bauchraum viel Platz, leider, und diese Tumoren wachsen eher verdrängend, als dass sie jetzt in andere Strukturen häufig hereinwachsen. Und damit bemerken PatientInnen das tatsächlich oft später. Es sei denn, wir haben wirklich diesen Anschluss an den Magen-Darm-Trakt nach innen und es kommt wirklich zu einer Blutung, es kommt dazu, dass Tumor platzt oder es ist irgendwann tatsächlich so viel Tumor da, dass er auf andere Strukturen draufdrückt. Und dann dafür sorgt, dass man zum Beispiel weniger Appetit hat oder dass einem schlecht ist, weil die Magenschleimhaut angegriffen ist oder tatsächlich Blut im Stuhl sind aber Dinge, die wir halt meist erst bei einer relativ fortgeschrittenen Erkrankung sehen.
Genau, also das wäre sozusagen meine Frage gewesen. Führt es dazu, dass Gist dann oftmals spät diagnostiziert wird?
Es ist unterschiedlich. Es gibt die Patienten, wo es tatsächlich dann erst spät diagnostiziert wird, auch zu einem Zeitpunkt, wo es schon gestreut hat, weil zum Beispiel Streuherde im Bauchfell oder Streuherde in der Leber schon mal eher zu Beschwerden auch führen können. Es gibt aber auch die Patienten, die die Zufallsdiagnose haben. Also zum Beispiel Frauen, die bei ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt zur Vorsorgeuntersuchung waren, sich für den Ultraschall entschieden haben und dann fällt dort plötzlich ein Knoten irgendwo neben der Gebärmutter auf.
Ja? Ach so,
das sind so Dinge, die wir tatsächlich gar nicht so selten haben, dass diese PatientInnen sich dann bei uns vorstellen. Oder auch, dass man eine Magenspiegelung hat aufgrund anderer Gründe, weil man zum Beispiel ein saures Aufstoßen hat oder andere Beschwerden. Und dann sieht man plötzlich diese Vorwölbung in den Magen hinein. Also man sieht nicht den Tumor selbst, sondern dass da plötzlich irgendwas von außen gegendrückt. Und dann kann man so einen Ultraschall machen während der Magenspiegelung, wo man dann tatsächlich sieht, dass halt hier in dieser Schicht plötzlich ein Knoten zu finden oder zu sehen ist, den man sonst vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Ne? Also das ist dann auch eine Zufallsdiagnose.
Gibt es denn konkrete Warnzeichen sozusagen? Also jetzt hatten Sie gerade so diese Zufallsdiagnose im Vordergrund gehoben, aber gibt es denn Warnzeichen, die man als Patient vielleicht auch selber etwas wahrnimmt im Körper, wo man sagt, oh, das könnte jetzt vielleicht ein Gist sein, wo man darauf achten sollte?
Ich finde das sehr, sehr schwer, da jetzt konkrete Dinge festzulegen bei einer so unglaublich seltenen Erkrankung. Aber natürlich im Allgemeinen gilt, wenn man Gewicht verliert, ungewollt, wenn man merkt, der Bauch wird hart oder man neigt öfter zu Bauchschmerzen, was man vorher nicht hatte. Man verträgt vielleicht manche Lebensmittel nicht mehr so gut. Ne? Man muss den Gürtel immer weiter schnallen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr isst als sonst. Dann sollte man vielleicht einmal zum Hausarzt gehen und sagen, irgendwas ist komisch bei mir, können Sie da einmal mit drauf gucken. Ne? Und diese Tumoren sind häufig von der Struktur relativ hart, sodass man das halt auch gerade bei einer fortgeschritteneren Aussaat im Bauchfell, man kann es schon tasten auch.
Oh, okay. Ja,
wenn es sehr weit fortgeschritten ist.
Viele Menschen machen ja auch regelmäßig eine Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Wäre das etwas, wo man einen Gist dann entdecken würde oder eher nicht?
Also wenn man tatsächlich diese Vorwölbung hat, weil dieser Tumor quasi von außen die Schleimhaut eindrückt, dann könnte auch eine Spiegelung etwas bringen. Aber GIST treten eigentlich im Dickdarm extrem selten auf. Im Enddarm, also im Rektum, kommt es schon mal vor. Mhm. Aber ein Großteil tritt halt im Dünndarm auf oder im Magen. Und das sind jetzt nicht die Organe, wo wir klassische Vorsorgeuntersuchungen machen. Also ich würde aus meiner eigenen klinischen Erfahrung sagen, wenn, dann ist es diese gynäkologische Vorsorgeuntersuchung mit dem Ultraschall, wo wir es sehen, oder Magenspiegelungen, die aus anderen Gründen durchgeführt werden. Aber es gibt keine Vorsorgeuntersuchung für GIST. Der Magen ist oft luftgefüllt, der Darm ist oft luftgefüllt. Es ist ein Bereich, der mit dem Ultraschall nicht optimal untersucht werden kann. Das heißt, genau, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn man einen GIST-Verdacht abklärt oder einen GIST-Verlauf kontrolliert, ist ein Ultraschall nicht das Mittel der Wahl, sondern das kann einem helfen, wenn es um eine OP-Planung im Magenbereich geht, um es genau festzustellen, wo liegt der Tumor, wie groß ist er genau. Aber es ist sicherlich ein CT-MRT, die deutlich bessere Untersuchung und auch ganz klar in der Leitlinie empfohlen, nicht Ultraschall zu machen.
Ja, ja, genau. Also das ist sowieso klar. Aber also zu dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich als nächstes kommen. Aber oftmals ist es ja so, dass man, um überhaupt zu einem CT geschickt zu werden, zu einem MRT geschickt zu werden, muss man ja erstmal einen Grund haben, warum das überhaupt so sein sollte. Und vor allen Dingen haben wir ja auch Wartezeiten inzwischen, die sich wirklich gewaschen haben. Aber okay, also verstanden, das heißt, oftmals ist es ein Zufallsfund. Und wenn man das dann gefunden hat, dann ist tatsächlich der nächste Schritt dann eben die richtige Bildgebung. Und was ist dann eher angesagt? Eher Kernspintomographie oder Computertomographie?
Es gibt da keine feste Empfehlung. Beides ist gut. Was extrem wichtig ist, ist, dass in diesem Fall wirklich dieser komplette Bereich abgedeckt ist. Letzten Endes brauchen wir immer ein Bild, was die Leber komplett abbildet. Ja. Also Zwerchfell mit einem Stück Lunge, den Anfang von der Speiseröhre und dann tatsächlich bis unten zum Ausgang, also zum Anus, muss alles drauf sein, weil das der Bereich ist, wo ein GIST A sein kann und B hingestreut haben kann. Das heißt, ein CT-MRT-Abdomen-Becken. Das MRT ist etwas genauer, was die Leber angeht. Das CT ist etwas genauer, was den Bereich um die Darmschlingen angeht, weil der Darm sich bewegt und deshalb ein MRT immer ganz leicht verwackelt ist, weil es einfach länger braucht. Aber beide Untersuchungen sind gleich gut. Und wenn ich das CT 3 Wochen eher kriege, dann bitte, bitte das CT. Und mit Kontrastmittel, das ist der nächste wichtige Punkt. Nicht, bitte nicht nur nativ, sondern immer mit Kontrastmittel. Und die Erfahrung, die ich auch wieder gespiegelt bekomme, ist mithilfe dieser Plattform, über die man Termine bekommen kann, mithilfe des Dringlichkeitscodes gibt es oft, wenn man, man muss tatsächlich Arbeit reinstecken, aber meistens hat man doch die Chance, irgendwie an eine Bildgebung zeitnah zu kommen. Und ich glaube, diese Zeit zu investieren, lohnt sich immer, auch rein psychologisch.
Ja, 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 genau. Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. So ist es. Und jetzt noch auch nochmal sozusagen blöde Frage, im Blutbild sieht man da irgendwas?
Meistens nicht. Also wenn der Tumor einen Anschluss bekommen hat an den Magen-Darm-Trakt, wenn es zu einer Blutung kommt, die auch manchmal verborgen ist, weil es nur sickert, ja, und man es vielleicht am Stuhl auch nicht sieht, der sich ja schwarz verfärben kann, wenn dort Blut ist, gibt es nichts, wie man im Blut einen GIST entdecken könnte. Weder im Blutbild noch in den Organwerten. Es sei denn, wir haben eine fortgeschrittene Erkrankung, wo die Leberwerte vielleicht schon schlechter geworden sind oder wir halt diese Blutarmut haben, also einen Hämoglobinwert, Abfall. Aber zu diesen Zeitpunkten hat man meistens auch schon andere Beschwerden, die da wegweisend sind. Es gibt keine Tumormarker für GIST, noch nicht. Es gibt Forschung, dass man diese KIT-Mutationen im Blut nachweist, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht Gegenstand der Routine.
Jetzt hatten Sie gerade KIT-Mutation gesagt. Was ist denn das überhaupt?
Unsere Zellen im Körper stehen im Austausch miteinander. Und dafür haben wir auf der Oberfläche der Zelle Eiweißstrukturen, wo von außen ein Signalstoff dranbinden kann. Und die Zelle macht dann auf diese Bindung hin etwas. Zum Beispiel gibt es auf der Oberfläche Strukturen, Rezeptoren wie KIT oder PDGF-Rezeptor Alpha, die, wenn sie aktiviert werden, der Zelle sagen, sie soll wachsen und sich teilen. Jetzt ist es bei GIST so, dass in 90% der Fälle in einem von diesen beiden Oberflächeneiweißen genetische Veränderungen sind, die dieses Eiweiß so verändern, dass von außen kein Signalstoff mehr dran binden muss, sondern diese Rezeptoren, diese Eiweiße sind einfach dauerhaft aktiv und sagen der Zelle dauerhaft, wachse und teile dich. Und dadurch entsteht dieser Tumor, wenn man es ganz einfach ausdrücken will. Es gibt oft noch andere Dinge, die da auch mit reinspielen. Aber letzten Endes ist das das Wichtige.
in unserem Körper ist es ja wichtig, dass die Zellen sich teilen. Ne? Genau. Weil wir ständig gehen Zellen kaputt und so weiter und so fort. Dafür ist es dann eben, gibt es halt diese, in einem gesunden Fall gibt es sozusagen Signalstoffe, die sagen, da ist was kaputt gegangen, jetzt bitte reparieren. Und jetzt in dem Fall ist es ja so, dass ist nichts kaputt gegangen. Mhm. Niemand sagt, bitte reparieren, aber das Ding wächst von alleine. Ne? Ist genau. Es, kann man das so sagen? Okay, gut.
Genau. So. Im Prinzip ist es so einfach. Also diese genetischen Veränderungen passieren permanent. In jeder Sekunde mit jedem Schnips passiert davon Hunderte bis Tausende, aber der Körper erkennt es und repariert es. Aber in manchen Fällen wird es halt nicht erkannt und dann entsteht, kann daraus eine Tumorerkrankung entstehen. Mhm. Und da, deshalb ist diese GIST-Erkrankung so was Besonderes, weil wir das erkannt haben, woran es liegt und weil wir genau da mit einem Medikament oder mit Medikamenten ansetzen können, die halt dorthin gehen und diesem Rezeptor, also diesem Eiweiß, die Energie wegnehmen. Das heißt, Medikamente gehen quasi an die Stelle, wo eigentlich die Energie bindet und unterbinden dieses Wachse-und-Teil-Dich-Signal. Und deshalb hört ein GIST bei diesen Medikamenten auf zu wachsen und im Idealfall sterben auch Zellen ab. Das ist quasi die Behandlungsmöglichkeit, die wir haben für Patienten mit GIST.
Und die ist wirksam, oder?
Die ist wirksam. Also es hängt davon ab, wo die genetische Veränderung liegt und ob sie überhaupt da ist. Mhm. Stichwort Mutationsanalyse, das auch nochmal später kommt. Also wir müssen wissen, liegt diese Veränderung vor? Denn nur dann und nur bei bestimmten Veränderungen können diese Medikamente wirken. Deshalb müssen wir das genau analysieren. Und wenn sie wirken, wirken sie meistens gut. Also haben eine gute Chance, dass die Tumoren kleiner werden und dass man sie dann einfach auch nochmal ganz anders behandeln kann. Also, weil die werden nicht nur kleiner, sondern die verändern sich in ihrer Struktur. Die werden weniger stark durchblutet, die werden fester und sind zum Beispiel dann auch für eine Operation einfacher zugänglich. Es gibt viele, viele positive Effekte von diesen Medikamententherapien in jeglichem Stadium.
Okay, das ist auch wirklich eine gute Neuigkeit. Und das heißt, dass also tatsächlich dann kann das Immunsystem dann auch den restlichen Tumor dann wegräumen oder wie funktioniert das dann?
Also wenn die Zelle einmal abgestorben ist, dann macht das Immunsystem meist den Rest. Mhm. Ansonsten, wenn es jetzt in Richtung von zum Beispiel Immuntherapie geht, wissen wir leider, dass GIST für Immunzellen nicht so attraktiv sind, zumindest die meisten Unterformen, sodass so Therapieformen wie eine Immuntherapie in Studien bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Mhm. Aber wir haben ja unsere Tyrosinkinase-Inhibitoren, die dafür umso besser wirken.
Okay, also das ist wirklich ein sehr kompliziertes Wort. Ich glaube, da gehen wir dann auch nochmal bei Gelegenheit wirklich im Detail drauf ein. Jetzt haben wir so ein bisschen Fast-Forward gemacht und sind schon in der Therapie gelandet. Aber vielleicht wollen wir trotzdem noch mal ein bisschen drauf gucken, wer erkrankt denn typischerweise an GIST? Was sind denn das für also Altersstruktur, Geschlechterverteilung? Wie ist denn das typischerweise?
Also es gibt einen Anstieg in der Erkrankungshäufigkeit ab dem 60. Lebensjahr. Die maximale Anzahl an Patienten, die erkranken, sind so um die 70 Jahre alt. Mhm. Es gibt ganz selten diese Tumoren auch in jüngerem Alter. Also es gibt das 30., 40. Lebensjahr gibt es nochmal, ja, man kann es jetzt nicht einen Gipfel nennen, es sind wirklich wenige, es sind dann andere Formen von GIST. Also in dieser Altersklasse muss man nochmal etwas genauer hingucken, da findet man häufig nicht diese KIT-Mutation oder PDGF-Rezeptor-Alpha-Mutation, sondern dann liegt diese Erkrankung häufig im Zusammenhang mit erblichen Tumorerkrankungen, mit einem Verlust der Succinate-Hydrogenase, auch ein sehr kompliziertes Wort, oder bei Neurofibromatose Typ 1. Das sind dann spezielle andere Unterformen.
Jetzt hatten Sie gesagt, dass das eher bei älteren Menschen auftritt, das GIST, aber ausnahmsweise auch bei jüngeren Menschen. Hat das da manchmal auch einen familiären Zusammenhang? Gibt es sowas?
Tatsächlich ja. Also im jüngeren Alter sind diese Erkrankungen meistens etwas anders. Also es gibt da weiterhin PatientInnen, bei denen es zu KIT oder PDGF-Rezeptor-Alpha-Mutationen kommt. Da kann es aber sein, dass diese Veränderungen nicht nur in den Tumorzellen zu finden sind, sondern wenn man jetzt das Blut der PatientInnen anschaut, auch in gesunden Zellen. Und wenn man dann nach der Familienvorgeschichte fragt, dann stellt man fest, dass vielleicht auch andere Familienmitglieder schon an GIST erkrankt sind. Und in dem Fall reden wir über ein familiäres GIST-Syndrom, das heißt die eine genetische Veränderung, die dafür sorgt, dass man früher an GIST erkrankt und auch mehrere GIST in seinem Leben entwickeln kann.
Vielleicht mal ganz kurz, Mutation, das heißt, was versteht man darunter? Warum oder was ist Mutation, was hat das mit Krebs, Sarkom und sonst wie zu tun?
Also eine Mutation bedeutet, dass sich in unserem Erbgut, also quasi dem Bauplan für unsere Zellen eine Veränderung ergibt. Das heißt, wir haben diesen Bauplan, der wird abgelesen, daraus wird ein Eiweiß hergestellt. Und wenn in dem Bauplan plötzlich was anders ist, dann sorgt das dafür, dass sich das Eiweiß, was daraus entsteht, verändert. Genau das ist das Problem in GIST. Gehen wir wieder zurück. Wir haben diese genetische Veränderung. Diese genetische Veränderung verändert diese Oberflächen, dieses Eiweiß, und zwar so, dass es kein Signalstoff mehr braucht, damit dieser Rezeptor, dieses Eiweiß aktiv wird und der Zelle sagt, wachse und teile dich. Das heißt, es braucht nur noch die Energie. Die braucht es weiterhin. Aber wir haben dann eine Mutation in KIT oder PDGF-Rezeptor Alpha an bestimmten Stellen. Das sind dann die Exone, die man aus dem Pathologiebericht kennt. Und das sorgt dann dafür, dass dieses dauerhaft aktive Signal da ist. Der Tumor entsteht dadurch. Also das heißt, wir haben diesen aktiven Rezeptor. Das heißt, der macht permanent durch diese genetische Veränderung permanent das Signal an die Zelle, wachse und teile dich. Mhm. Braucht aber dafür Energie. Und an diesem Punkt können wir ansetzen mit Medikamenten, mit Tyrosinkinase-Inhibitoren wie Imatinib, das Standardmedikament, das erste zugelassene Medikament für GIST, was genau an der Stelle ansetzt, wo eigentlich die Energie bindet, und die kann dann nicht mehr binden. Das heißt, dieses Signal hört auf, weil die Energieversorgung abbricht. Das ist es im Prinzip.
Man hat den Stecker gezogen.
Man hat den Stecker gezogen, genau. Okay. Das Problem ist, dass Imatinib kann nur in bestimmten Situationen dort binden. Und zwar, das ist tatsächlich wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, nur wenn ich bestimmte genetische Veränderungen habe, passt das Imatinib an diese Stelle dran. Mhm. Wenn ich diese Veränderung nicht habe, dann geht das Imatinib wieder weg und die Energie kann wieder binden.
Jetzt haben wir schon viel gesprochen über die Erkrankung an sich und auch die Mechanismen, die überhaupt zu dieser Erkrankung führen. Wäre aber nochmal eine wichtige Frage. Bei vielen Krebserkrankungen gibt es ja so eine Art Stadieneinteilung. Mhm. Wie ist das denn bei GIST? Gibt es da auch Stadien? Oder wie spricht man überhaupt darüber?
Ja, also es gibt prinzipiell diese Stadieneinteilung, die man auch bei Karzinomen oder anderen Tumorentitäten häufig nutzt, nach UICC, Stadium 1 bis 4. Mhm. Das kann man mit gastrointestinalen Stromatumoren machen, aber es hat keinerlei Aussage darüber, wie lange man letzten Endes mit der Erkrankung leben kann. Deshalb nutzen wir diese Einteilung überhaupt nicht, sondern wir unterteilen nach Rückfallrisiko. Also bei Patienten mit einer lokalisierten Erkrankung, das heißt, es ist nur ein Organ betroffen, zum Beispiel der Magen oder der Darm, gibt es Risikofaktoren. Also es gibt einmal den Risikofaktor, wo liegt denn mein Tumor überhaupt? Liegt der im Magen, liegt er im Dünndarm, liegt er im Enddarm? Dann, wie groß ist er eigentlich und wie schnell teilt er sich? Also wie schnell wächst dieser Tumor? Und dafür brauchen wir die Mitosezahlen, das heißt die Kernteilungsfiguren, die sich ein Pathologe oder eine Pathologin unter dem Mikroskop angucken kann. Mhm. Ist sehr standardisiert, sollte in jedem Pathologiebericht auf jeden Fall drin sein. Und falls ein Tumor schon entfernt wurde, was ja auch häufig passiert ist, bevor sich PatientInnen bei uns vorstellen, muss ich wissen, ist der Tumor komplett entfernt worden? Wenn ja, mit was für einem Sicherheitsabstand? Und ist er verletzt worden in der OP? Also kam es zu einer Ruptur oder ist der Tumor tatsächlich vollständig in der Pathologie gelandet, ohne eine Verletzung der Oberfläche? Also das sind Dinge, dafür brauche ich einen Operationsbericht und einen Pathologiebericht. Und wenn ich alle diese Informationen habe, gibt es die Möglichkeit, ein statistisches Rückfallrisiko abzuleiten. Ja, da gibt es Tabellen, aber es gibt auch wunderbare Konturdiagramme, die wir bevorzugt nutzen. Und da könnten wir unseren PatientInnen sagen, ihr Rückfallrisiko, wenn sie jetzt nichts machen, läge bei XY%. Ja, und danach richtet sich auch, ob man eine Art Hilfstherapie mit Imatinib anschließt oder nicht.
Und nehmen wir nochmal einen ganz kurzen Blick, also wir werden später nochmal wirklich ins Detail hineingehen zu der Therapie, aber da nochmal einen kurzen Blick hineinwerfen. Also so ist die Chemotherapie oder so steht da gar nicht an, ne?
Also Chemotherapie ist eine Therapie, die bei GIST völlig wirkungslos ist. Mhm. Also das kann man so festhalten, und das ist auch das, woran man, bevor es diese neuen Medikamente gab, verzweifelt ist. Da ist leider auch noch in den Köpfen mancher Ärzte tief verwurzelt, dass man GIST nicht mit Medikamenten behandeln kann. Das heißt, man muss sie immer operieren, und zwar möglichst schnell. Also möglichst schnell den Ursprungstumor raus, und auch immer, wenn Metastasen auftreten, bitte auch sofort operieren. Das ist etwas, was wir leider manchmal bei unseren PatientInnen noch sehen, was aber vollständig vermeidbar ist, wenn man vorher einmal mit einem Experten spricht.
Also sind wir wieder beim Thema Sarkomzentren, GIST-Experten. Das ist super wichtig, dass man da wirklich zu den richtigen Leuten geht. Ja.
Das ist essentiell für die Lebensqualität. Zum Beispiel würde man einen Magenkrebs mit einer kompletten Magenentfernung operieren, während man einen GIST wirklich nur minimal herausschneiden muss, wenn es machbar ist. Ja,
weil die Medikamente dann so wirksam sind. Ne? Man kann es dann mit Medikamenten dann wieder, oder warum?
Ja, also man kann eine nicht gute Operation nicht mit Medikamenten retten, aber durch die Wachstumsart eines GIST wissen wir, dass das jetzt nicht so ist, dass in der Umgebung noch viele Zellen verstreut sind. Das heißt, man muss jetzt nicht mit 2, 3, 4 Zentimetern Sicherheitsabstand diesen Tumor entfernen, sondern wir wissen aus Auswertungen, dass es vollständig reicht, den Tumor makroskopisch zu entfernen. Das heißt, der Operateur muss sagen, er hat den Tumor sie hat den Tumor komplett entfernt. Mhm. Das ist das, was wichtig ist. Ob es jetzt beim Pathologen oder bei der Pathologin noch in den Rand hineinreicht, das ist für die Prognose, für das Überleben wahrscheinlich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass es mit bloßem Auge komplett entfernt wurde und dass es nicht geplatzt ist während der Operation. Ja. Das sind die Dinge, die wichtig sind.
Ich glaube, da ist, also wenn wir gerade auch noch an dem Thema waren, wie wichtig es ist, zu einem GIST-Experten zu gehen, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass im Allgemeinen, oder vielleicht korrigieren Sie mich, GIST kein Notfall ist, oder? Das heißt, wenn ich jetzt einen GIST-Verdacht habe, habe ich eigentlich schon die Zeit, mich umzusehen und mich zu informieren, wo finde ich jetzt wirklich einen Experten, der dazu passt.
Also wenn ich jetzt nicht eine lebensbedrohliche Blutung durch meinen Tumor habe, wenn ich nicht einen Darmverschluss durch meinen Tumor habe, den man sofort beheben muss, dann ist das definitiv keine Notfallsituation. Mhm. Und dann ist es immer richtig, an einen Ort zu gehen, an dem ÄrztInnen arbeiten, die sich mit dieser Erkrankung gut auskennen. Ja. Und das ist jetzt nicht nur die Onkologie, sondern das sind auch die Chirurgen, die das Ganze operieren würden. Das sind die Radiologen, die besser einschätzen können, wie die Tumorausdehnung ist, die auch besser einschätzen können, wie eine Therapie angesprochen hat. Nochmal ein ganz anderes Feld, was wir jetzt auch gar nicht da explizit anschneiden. Aber auch die Pathologie, die beurteilen kann, ist das wirklich ein GIST? Also das kann ich auch als Onkologin, ich lese mir den Bericht durch und wenn manche Marker fehlen, dann werde ich schon mal hellhörig. Und dann kann es auch sehr gut sein, dass eine Referenzpathologie dann sagt, nein, das ist gar kein GIST. Und die Patienten haben vielleicht schon Imatinib erhalten. Also es ist extrem wichtig, dass diese Erkrankung durch erfahrene Ärzte diagnostiziert wird und dass auch die Behandlungsentscheidung durch erfahrene Teams getroffen wird. Mhm. Und es kann eine Weiterbehandlung mit Medikamenten völlig problemlos auch durch niedergelassene, heimatnahe ÄrztInnen erfolgen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Bei Komplikationen oder bei Nebenwirkungen kann man wieder an das Zentrum gehen, aber Therapieentscheidungen am Anfang und auch jede Therapieentscheidung danach sollte immer an einem Ort stattfinden, wo die Expertise liegt und wo zum Beispiel auch die klinischen Studien durchgeführt werden. Ja. Denn wir haben immer mehr klinische Studien in frühen Therapielinien, wo wir die PatientInnen nicht erreichen, was sehr, sehr schade ist.
Ah, das, ja, verstehe. Mhm. Und wie ist denn jetzt so der Ausblick? Also jetzt haben wir so ein bisschen über Diagnose, jetzt haben wir ein bisschen über Therapie gesprochen. Wie ist denn so die Lebensqualität jetzt für einen GIST-Patienten? Kann man damit relativ gut leben oder?
Wir haben viele PatientInnen, die auch mit einer metastasierten Erkrankung ihr Leben sehr normal weiterleben können, die ihren Beruf wahrnehmen können, die ihre familiären Verpflichtungen wahrnehmen können, mit einem guten Nebenwirkungsmanagement, mit einer guten psychosozialen Begleitung, auch über Jahre hinweg ihr Leben gut leben können, auch in einer metastasierten Erkrankung. Und das ist halt das Ziel der Therapie, das zu erreichen.
Das ist ja eben das Wunderbare. Und jetzt hatten wir zwischendurch so ein bisschen gesprochen, da klang das alles so kompliziert. Und es ist auch kompliziert, aber das ist ja umgekehrt das Tolle, ne? Dass Forscherinnen wie Sie das so gut verstanden haben, wie diese Krankheit funktioniert, dass man wirklich mit dem Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip wirklich genau da hineingreifen kann, dass man diese Krankheit dort unterbindet, wo wirklich die ursprüngliche Entstehung war. Ne? Und ich glaube, das ist ja das Tolle auch heutzutage in der Zeit, in der wir leben, nicht, dass wir da solche Fortschritte gemacht haben in der Therapie. Jetzt hatten Sie ja vorher gerade gesagt, Chemotherapie funktioniert einfach gar nicht, ja. Also zum Glück haben wir jetzt ja diese neuen Therapien. Ne?
Das auf jeden Fall. Mhm. Und also auch zu diesen Medikamenten, die zugelassen sind, mittlerweile 5 Stück für GIST haben wir weitere Studien mit neuen, sehr vielversprechenden Medikamenten. Aber wir haben auch immer mehr Erkenntnisse darüber gewonnen, dass wir PatientInnen auch mit lokalen Therapien behandeln können. Also auch eine Bestrahlung. Früher hieß es, GIST sind total strahlenresistent. Das stimmt gar nicht. Ja, also man kann Bestrahlung anbieten, vor allem wenn es irgendwo zu Problemen kommt. Man kann die Stellen identifizieren, wo vielleicht gerade Tumor wächst, während alles andere stabil ist und sagen, gut, genau an der Stelle setzen wir jetzt an, machen eine OP oder eine Bestrahlung oder eine andere Therapie, nehmen das raus und können aber dann bei dem Medikament bleiben. Also es gibt immer mehr Erkenntnisse in der ganzheitlichen Therapie von Patienten mit GIST, aber da kommen wir wieder an die Sache mit dem Zentrum. Also das gehört dann wieder an die Orte, wo man diese Erfahrungen tatsächlich auch hat.
Ja, also wirklich ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für diese ganz umfassenden Überblick, den wir jetzt bekommen haben. Wir sind tief hineingegangen in die Mechanik, in die Funktionsweise von GIST. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich wertvoll, dass wir das uns gegönnt haben, diese Zeit. Also liebe Frau Dr. Falkenhorst, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg in der Forschung, weil ich glaube, das ist genau das, was uns vorwärts bringt. Ja.
Also. Das alle, das stimmt. Ja, vielen Dank auch für Ihre Zeit.